So einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich darf den Reigen der drei rechtlichen Referate jetzt eröffnen mit einem Beitrag zu den vertrags- und haftungsrechtlichen Fragen des Cloud Computing. Ich werde auf drei Teile eingehen, den Status quo von seitens der Gesetzgebung, vertrags- und dann anschließend haftungsrechtlichen Fragen. Wir haben heute schon gehört, es gibt entscheidende neue Maßnahmen seitens der Europäischen Union und der Kommission im Bereich Datenschutzrecht. Wir haben speziell zum Bereich Cloud Computing aber schon letztes Jahr von der EU-Kommission ein Regelwerk, eine Strategy for Cloud Computing angekündigt bekommen, die für das heurige Jahr sozusagen publiziert werden soll. Dieses Strategiepapier umfasst und identifiziert drei wesentliche Kernbereiche, die die Europäische Kommission regeln und hinsichtlich derer sie neue Initiativen anstoßen will. Das eine ist der Legal Framework, also die rechtlichen Rahmenbedingungen, da insbesondere Datenschutz und Datensicherheit, wo heute eben schon ein wesentlicher Teil dazu beigetragen worden sein dürfte. Zum anderen aber auch vertragsrechtliche und teils auch urheberrechtliche Fragen, die mit dem Cloud Computing einhergehen, sollen da geregelt werden. Der Kollege Retter wird dann auf den datenschutzrechtlichen Teil eingehen, ich jetzt auf die vertrags- und haftungsrechtlichen Teile. Der zweite wesentliche Kernbereich in diesem Strategiepapier sind die Technical und Commercial Aspects von Cloud Computing, wo es im Wesentlichen darum gehen wird, Standardisierungen einzuführen hinsichtlich Schnittstellen oder hinsichtlich Datenformate. Und der dritte Teil, der in diesem Strategiepapier festgelegt ist, ist der Market. Die Europäische Kommission wird da versuchen, auf Nachfragerseite hier die Initiative auch anzustoßen und insbesondere auch den Public Sector, also die öffentliche Hand, als Nachfrager für Cloud Computing Lösungen durch Pilotprojekte und Ähnliches hier zu sensibilisieren. Das wird dann Herr Kollege Schnitzer seitens der vergaberechtlichen Aspekte beleuchten. Diese angekündigte Cloud-Strategie liegt noch nicht vor, weshalb wir sozusagen von europäischer Ebene uns eine Ebene darunter begeben müssen, nämlich auf die nationale österreichische und hier die Maßnahme seitens des Gesetzgebers anschauen. Die schaut bis dato so aus, dass wir keine spezifischen gesetzlichen Grundlagen für Cloud Computing haben. Also es gibt kein Cloud Computing Gesetz, das man jetzt aufschlagen könnte und da mal schnell nachlesen, wie schaut das eigentlich aus mit der Datenportabilität zum Beispiel. Deshalb müssen wir auf die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen zurückgreifen. Wir haben hier das Zivilrecht, Unternehmensrecht, konsumentenschutzrechtliche Aspekte auch und insbesondere dann das Datenschutzrecht. Aufgrund dessen kommt aber auch der vertraglichen Ausgestaltung der Rechtsbeziehung zwischen dem Cloud-Provider einerseits und dem Cloud-User andererseits eine ganz zentrale Funktion zu. Die Cloud als Businessmodell hat der diplomische Leitenmüller bereits sehr gut dargestellt. Wir haben hier den Grundtenor Everything as a Service, XaaS, zum Beispiel Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service. Und das alles soll letztlich, also in sozusagen der vollständig ausgeprägten Cloud, fast so funktionieren wie Strom, der aus der Steckdose kommt, als Commodity, ja, die man jederzeit beziehen kann und bei dem man archetypisch auch nicht sein eigenes Kraftwerk betreibt, ja, sondern von einem dritten Dienstleister diese Leistung zukauft. Und da auch nicht einen dedizierten Generator für sich selbst betrieben hat, sondern eben mit mehreren Nachfragern auf einem Generator zusammengeschaltet ist. Und das wird also beim Cloud Computing durch Virtualisierungslösungen technisch erreicht. Die Deployment-Modelle, wie also das Cloud Computing dann letztlich zum Kunden kommt, hat, wurden ja auch schon dargestellt, die Public Cloud, bei der sozusagen quasi jeder subskribieren kann, ob entgeltlich oder unentgeltlich, je nach Angebot, die Private Clouds, die das Gegenteil darstellt, die zwar die technischen Lösungen implementiert, allerdings den Cloud-User sozusagen die physische Verfügungsgewalt über diese Infrastruktur belässt und dann hybride Modelle, wo man sich auch wiederum Zwischenlösungen ausdenken und umsetzen kann, wie eine Managed Private Cloud, wo man zwar eine private Infrastruktur hat, die aber von dritter Seite gemanagt wird, oder eine Outsourced Private Cloud, die also vollständig sozusagen auch wieder ausgelagert ist, aber trotzdem abgeschottet gegenüber Dritten. Kombinationen daraus sind natürlich auch möglich und all das macht es natürlich auch für die Vertragsgestaltung komplex, das in einem Vertrag abzubilden. Und zwar je weiter das sich vom Standard wegbewegt, desto schwieriger wird es sozusagen, das einzelvertraglich auszuhandeln. Wenn wir uns die Vertragsverhältnisse anschauen, ja, da muss man ganz zu den Grundlagen zurückgehen und schauen, wer sind hier die Player bei Cloud Computing. Wir haben hier einerseits archetypisch einen Cloud-Provider und einen Cloud-Nutzer, natürlich eine unbestimmte Anzahl von Cloud-Nutzern. Und auf Seiten des Anbieters, des Providers, kann man hier unterscheiden, Provider, die möglichst alle Leistungen aus einer Hand anbieten, oder Provider, die gleichsam einem Generalunternehmer fungieren und Teilleistungen wiederum von anderen Cloud-Providern unter Umständen zukaufen. Ja. Demgegenüber könnte man aber auch das Vendor-Management sozusagen in die eigene Hand nehmen und sich aus mehreren Cloud-Providern sozusagen das eigene Portfolio zusammenstellen, was natürlich mit einem erhöhten administrativen Aufwand dann einhergehen würde. Das zu den verschiedenen Vertragsverhältnissen hinsichtlich User und Provider. Wenn wir den Blick dann in die Cloud wenden, dann haben wir dort natürlich noch einmal eine Vielzahl von Vertragsverhältnissen, die der Cloud-Provider wiederum mit seinen Zulieferern abschließen wird. Sei es Software, wenn er die Software nicht auch selbst beisteuert, oder wenn er ein Gesamtprodukt anbietet, vielleicht auch die Telekom-Anbindung bis zum Kunden hin. Das hätte dann den Vorteil, dass dieser Cloud-Provider sozusagen eine End-to-End-Verantwortung hinsichtlich der Verfügbarkeit dann auch zum Beispiel anbieten könnte. Also auch hier viele Vertragsverhältnisse, die man dann berücksichtigen müsste. Cloud Computing zeichnet sich hinsichtlich seines Wesens schon dadurch aus, wie wir gehört haben, dass es hochstandardisierte Dienstleistungen sind, die skalierbar sind und die auf Vertragsseite schon aus diesem Businessmodell heraus es erfordern, dass man die Verträge ebenfalls entsprechend standardisiert anbietet. Ja? Dies insbesondere hinsichtlich des Leistungsgegenstandes, was wird geliefert, als auch hinsichtlich der Service Levels, wie und in welcher Güte wird dieser Service abgeliefert. Das bedingt natürlich eine, je höher standardisiert dieses Produkt ist, eine eingeschränkte Möglichkeit der vertraglichen Individualisierung, will bedeuten, je höher standardisiert, desto weniger haben Sie natürlich auf Nachfragerseite hier die Möglichkeit, etwas nachzubessern, ja? Oder nachzuverhandeln. Das bedingt umgekehrt, wenn man standardisierte Verträge auflegt und die von seinen Kunden unter diesen Kunden anbietet, dass diese Verträge als allgemeine Geschäftsbedingungen, Vertragsformblätter angesehen werden und insofern nach österreichischem Verständnis der AGB-Kontrolle unterliegen, will heißen, dass unerwartete Vertragsbestimmungen oder gröblich benachteiligende Vertragsbestimmungen unter Umständen unwirksam sein könnten. Ja, das gilt insbesondere für Haftung oder Gewährleistungen. Maßstab für diese Beurteilung ist aber immer der gesetzliche Vertragstypus, ja, der zugrunde liegenden Leistung. Und genau der ist beim Cloud Computing oft schwer festzumachen. Ja. Wir hören, dass Cloud Computing kann vieles bedeuten. Wenn wir jetzt Software as a Service hernehmen, dann werden da die ganzen unteren Layer, also von der Infrastruktur bis hin dann eben zur eigentlichen Softwareanwendung zur Verfügung gestellt, was auch immer das dann in rechtlicher Sprache bedeutet. Ja. Und hier können von einem Mietvertrag über Dienstleistungsverträge bis hin zu Werkverträgen unterschiedliche rechtliche Modelle auf einzelne Leistungen in diesem komplexen Vertragsverhältnis passen aus rechtlicher Sicht. Wenn man allerdings es nicht aus rechtlicher Sicht zustande bekommt, dass man hier ein Wesensmerkmal definiert, das hier die anderen zurücktreten lässt, spricht man von einem sogenannten gemischten Vertrag, der dann für die einzelnen Leistungspflichten sozusagen immer das jeweils am besten passende Regelungsregime, Dienstvertrag, Werkvertrag, Mietvertrag zur Anwendung kommen lässt. In Österreich haben wir hier noch keine Entscheidung oder keine veröffentlichte Entscheidung. In Deutschland gibt es ein Judikat, das sich mit Application Service Providing beschäftigt, dem Vorgängermodell sozusagen von Software as a Service. Und hier wurde dieses Application Service Providing vom deutschen BGH als Mietvertrag eingestuft. Und zwar war es da irrelevant, ob dem Mieter, also dem Cloud-Nutzer, dem User, die Software, dass er die tatsächlich besitzt, also körperlich innehat, so wie wenn ich es habe, on-premises eine Softwareinstallation vornehme, sondern es reicht, wenn er die Herrschaft über sie ausübt und die Gebrauchsüberlassung entsprechend dargestellt ist. Aus dieser Überlegung des Mietvertrages würde umgekehrt aber wiederum folgen, dass ich eine hundertprozentige Einstandspflicht für die Verfügbarkeit dieses Mietgegenstandes habe. Ja. Wenn Sie hernehmen, Sie haben eine Wohnung, dann wollen Sie auch dort eigentlich das ganze Jahr über oder die ganze Mietvertragsdauer über diese Wohnung bewohnen können. Das wäre sozusagen der gesetzliche Grundtypus. Der kann aber natürlich eingeschränkt werden. Das ist so wie bei der Wohnung, wenn man sagt, ja, Wochenendhaus, aber nur zu den Weihnachtsfeiertagen und über Silvester, da will sich der Vermieter selbst vorbehalten. Ja. Umgespiegelt auf Cloud-Leistungen würde das bedeuten, Sie vereinbaren eine gewisse Verfügbarkeit, ja, die technisch bedingt nicht hundertprozentig sein kann, aber die bei hochverfügbaren Services bei 99,9% jetzt schon zugesichert wird, was also als hochverfügbar dargestellt ist. Würde der Service unentgeltlich angeboten werden, könnte man von einem Leihvertrag sprechen. Sie kennen ja auch unentgeltliche Cloud Computing Services, die man täglich nutzt, ohne vielleicht zu wissen, dass es eigentlich Cloud Computing ist, von diversen Social Media Plattformen, E-Mail-Dienste etc. angefangen. Die werden nach österreichischem Verständnis wohl als Leihverträge einzustufen sein, insbesondere weil sich die Provider darin ja auch die jederzeitige Widerrufsmöglichkeit dieser Leistungen grundsätzlich vorbehalten. Wenn wir einen Cloud Computing Vertrag zwischen dem Cloud Provider und dem Cloud Nutzer jetzt anschauen und die einzelnen Vertragspunkte durchgehen, die ich natürlich nicht im Detail darstellen kann, ist der erste Punkt sicher der, wer kontrahiert mit wem, wer sind die Vertragspartner. Beim Cloud Computing kommt aber archetypisch fast hinzu zur Frage nach dem Wer, die Frage und wer noch, ja? Weil der Cloud Provider sich meistens auch Subdienstleister bedient, ja? Die bei einem vollständig durchgedachten Transparenzgebot sozusagen auch offen zu legen wären und auch eine datenschutzrechtliche Komponente haben, auf die wir später noch eingehen werden. Der Leistungsgegenstand, die Leistungsbeschreibung ist natürlich auch ein zentraler Punkt eines jeden Vertragsverhältnisses, die Frage nach dem was ist geschuldet. Ja. In den Vertragsformblättern wird dann meistens darauf verwiesen, wir schulden eine Leistung, die im Wesentlichen mit der Produktbeschreibung übereinstimmt. Und das wird dann auch gewährleistet. Davon zu unterscheiden ist die Frage nach dem Wie, die Service Levels. Ja. Da gibt es ein deutsches Wort, das etwas sperrig anmutet, Dienstgütevereinbarungen, die es aber recht gut treffen. Ja. Die Frage nach dem Wie sind die Services abzuliefern und da insbesondere ein zentraler Punkt die Verfügbarkeit, die ich bereits angesprochen habe. Da kann man sich also von beiden Seiten in der Vertragsgestaltung natürlich im Detail über alles ins Reine kommen. Man kann Key Performance Indicators festlegen, also Sachen, Aspekte der Leistungserbringung, die für den Nutzer von besonderer Bedeutung sind. Man muss die richtigen Bezugsgrößen schaffen, Verfügbarkeit von 99,9% ja, im Monat oder im Jahr oder im Quartal. Das macht natürlich einen gravierenden Unterschied. Maximum Downtimes würde man definieren, versuchen, wie lang darf eine Leistung am Stück sozusagen ausbleiben. Man kann Teilverfügbarkeiten festlegen oder eine Gesamtverfügbarkeit, wenn man sozusagen auch die Telekom-Anbindung an den Kunden mit in das vertragliche Package hineinnimmt. Die Verfügbarkeit ist aber, wie gesagt, als Teil eigentlich dann der Leistungsbeschreibung darzustellen, vertragsrechtlich. Da gibt es nämlich ein interessantes Judikat vom Landesgericht Karlsruhe, das einmal gesagt hat, da war der Vertragswortlaut sinngemäß so, wir haften nicht für eine Verfügbarkeit über 99, 98,9% oder so war das, glaube ich, wo dann das Landesgericht gesagt hat, das ist ein verhüllter Haftungsausschluss eigentlich. Ja. Das ist nicht die Leistungsbeschreibung eingeschränkt worden, sondern die Haftung, und das war unerwartet und gröblich benachteiligend und deswegen ungültig. Ob das in der höheren Judikatur, ob dem zugestimmt worden wäre, sei jetzt einmal dahingestellt. In diesen Service Level Agreements würde man typischerweise dann noch Supportleistungen hineinnehmen, je nach dem Produkt, das natürlich angeboten wird, Scaling Ups. Ja. Man will kurzfristig oder längerfristig ein Mehr an Leistung bekommen, was eigentlich grundsätzlich auch dem Typus des Cloud Computings entspricht. Und schön wäre es natürlich, wenn im Falle der Schlechtleistung auch Sanktionen vereinbart würden, zum Beispiel Pönalen oder im Sinne einer Bonus-Malus-Regelung, dass sich der Provider dann auch durch längeres Wohlverhalten, sage ich einmal, einer Pönale wieder entledigen kann. Nur bedingt geeignet sind das Service Level Credits für eine Übererfüllung der Leistungen, weil die meistens dann für den Abnehmer nicht so den Mehrwert darstellen wird. Andere Themen in der Vertragsgestaltung wären zum Beispiel noch Auditierungsrechte, sei es durch den Cloud-User selbst, der eine Auditierung haben will, vielleicht auch machen muss aus datenschutzrechtlichen Überlegungen, ja, oder auch von dritter Seite, von behördlicher Seite, sich eine solche Auditierung vorbehalten muss, weil das in den Aufsichtsgesetzen, Versicherungsaufsichtsgesetz und sonstigen regulierten Industrien so vorgesehen ist. Hier ist insbesondere dann auch die Frage, kann der Cloud-Provider dem durch Beibringung von Zertifizierungen Abhilfe schaffen und sozusagen sagen, es gibt hier eine Momentaufnahme und das ist mir von dritter, unverfänglicher Seite bestätigt worden, dass bei uns alles passt. Nicht zu vergessen ist bereits beim Eingehen einer Cloud-Vertragsbeziehung natürlich auch mögliche Exit-Strategien schon im Auge zu haben, zumindest rechtlich. Die Frage, gibt es einen Customer-Lock-In, also Lock-In-Effekte, die es mir wirtschaftlich zumindest einmal unattraktiv machen, später einmal dann zu einem anderen, zu einem Mitbewerber zu wechseln. Ja? Und da haben wir auch schon heute angesprochen, ein wesentlicher Punkt ist hier, bei Software as a Service insbesondere die Data Portability, die Überführung der Daten zu einer anderen Softwarelösung. Und da haben wir auch ein ganz junges Judikat vom obersten Gerichtshof, der sagt, es gibt weder einen datenschutzrechtlichen noch einen auftragsrechtlichen Anspruch auf die Herausgabe in einem bestimmten, mir möglichst gefälligen Datenformat. Ja? Deshalb wäre es ganz gut, das Vorhaben mit diesem Cloud-Provider schon zu vereinbaren, in welchem Datenformat dann bei Vertragsbeendigung auch die Daten dann noch herausbekommen werden können und überführt werden können. Und dann insbesondere auch, dass die Daten dann auch endgültig auf diesen der Cloud-Infrastruktur gelöscht wird. Kommen wir zum zweiten größeren Thema meinerseits, der Haftung. Ja, jeder will wissen, wie schaut es eigentlich aus, wenn es mit dem Cloud-Provider schief geht, welche Ansprüche habe ich hier? Stellt sich natürlich in erster Linie, weil es so ein internationales Businessmodell ist, die Frage nach dem anwendbaren Haftungsrecht, dass ich hier abkürzen kann und sagen, im Endeffekt wird natürlich in jedem dieser Cloud-Verträge eine vertragliche Rechtswahlklausel vorgesehen sein, die ein bestimmtes Recht auf den jeweiligen Vertrag zur Anwendung bringt, sei das Irland oder die Schweiz oder auch Rechte von amerikanischen Bundesstaaten, wie auch immer. Nach diesem Recht wird sich dann eigentlich die Haftung richten. Nach österreichischem Recht würde ein Haftungsanspruch, zum Beispiel Cloud Provider aus Österreich mit österreichischer Rechtswahl, würde ein Haftungsanspruch die vier notwendigen Aspekte eines Schadens, der Kausalität und der Rechtswidrigkeit und des Verschuldens voraussetzen. Ja. Typische Sorgfaltspflichten an den Cloud-Provider, die bei derartigen Haftungsansprüchen gestellt würden, ja, sind nach österreichischem Verständnis darauf zurückzuführen, dass der Cloud-Provider grundsätzlich einmal Sachverständiger im Sinne des § 1299 ABGB ist. Das heißt nichts anderes, als dass auf ihn ein objektiver Sorgfaltsmaßstab anzuwenden ist. Das heißt, er haftet nach einem Maßstab, der einem sorgfältigen Cloud-Provider als imaginärem gegenüber sozusagen anzulegen wäre, das ist ihm zuzumuten, das hat er durchzuführen. bei Implementierung und Betrieb der Cloud-Services. Jetzt ist natürlich dieser Sorgfaltsmaßstab in Österreich auch wieder gesetzlich besonders geregelt, noch gibt es irgendeinen Verkehrsbrauch. Es haben sich allerdings so de facto Standards durchgesetzt. Und zwar für das Management von IT-Prozessen, IT Infrastructure Library als Sammlung von so Best Practice Rules, die es einzuhalten gibt, oder die Control Objectives for Information and Related Technology. In puncto Informationssicherheit haben wir da ISO-Zertifizierungen und Rules, die es einzuhalten gilt, oder auch die Audit-Standards des amerikanischen Instituts für Wirtschaftsprüfer SAS 70. Also das sind also Standards, die viele am Markt bereits oder manche am Markt verwirklichen und die angetan werden, hier als den Sorgfaltsmaßstab, den es einzuhalten gilt, abzustecken. Cloud Computing ist allerdings ein komplexes Vertragsverhältnis und es ist keine Einbahnstraße, sondern verlangt auch vom Cloud-User gewisse Sorgfaltspflichten ab, würde ich hier einmal provokant in den Raum stellen. Diese Sorgfaltspflichten sind zwar eingeschränkt, und zwar eingeschränkt auf eine Art Warnpflicht und auf Gefahren, die aus der Sphäre des Cloud-Users auf die Cloud wirken könnten. Ja? Insbesondere wenn das eigene System zum Beispiel kompromittiert ist, würde ich meinen, dass auch ein Cloud-User verpflichtet wäre, das dem Cloud-Provider zu melden. Ja? Ist einmal ein Schadensfall eingetreten, dann treffen den Cloud-User auch die allgemeinen Schadensminderungspflichten. Er muss sich dann im Endeffekt so verhalten, wie es vom Cloud-Provider vorgeschrieben wird, soll halt zum Beispiel keine Synchronisierung durchführen, wenn er das auch gerade angewiesen bekommt, also muss man sich dann wohl verhalten. Hier habe ich Ihnen noch einige Beispiele für Sorgfaltspflichten beiderseits vorbereitet, ohne Anspruch natürlich da jetzt auf Vollständigkeit erheben zu wollen. So ein bisschen auf die Uhr auch schauen. Die Cloud-Provider werden natürlich bestrebt sein, notwendigerweise ihre Haftungen einzuschränken. Ich sage notwendigerweise deshalb, weil auch aus Sicht des Cloud-Providers, der sein Geschäftsmodell nur kalkulieren kann, ja, wenn er die Haftungen auch vertraglich sozusagen in den Griff bekommt, dann wird es für ihn kalkulierbar, so ein hochstandardisierter Service. Und das passiert dann regelmäßig durch Haftungsausschlüsse einzelvertraglich oder noch viel mehr in allgemeinen Geschäftsbedingungen. Haftungsausschlüsse für vorsätzliches Handeln sind nach österreichischem Verständnis sittenwidrig und ungültig. Bei der groben Fahrlässigkeit scheiden sich die Geister. Die letzte Linie geht dahin, dass man sozusagen noch eine Metaebene einsetzt und sagt, die krass grobe Fahrlässigkeit, die kann ich dann nicht ausschließen, aber die bloße grobe Fahrlässigkeit sozusagen, die könnte man noch ausschließen. Manche Provider schließen sie erst gar nicht aus, habe ich gesehen. Die leichte Fahrlässigkeit, die ist allerdings ausschlussfähig grundsätzlich einmal. Hier auch noch eine Übersicht über verschiedene, ich sage einmal, Verfehlungen dazu, den von mir einmal angenommenen Verschuldensgrad, da kann man mich gerne eines Besseren belehren, und die Möglichkeit, ob dann insofern ein vertraglicher Haftungsausschluss möglich wäre. Sie wird vielleicht auch noch interessieren, dass es nicht nur eine Haftung des Cloud-Providers gegenüber dem Cloud-User gibt, sondern natürlich auch eine Haftung des Cloud-Users sozusagen für seine Kunden, ja? Zum Beispiel für die Daten, die in diese Cloud gelegt werden. Der Cloud-User erweitert seinen Operationsspielraum, indem er sich eines Cloud-Providers bedient und hat dafür für diesen seinen Erfüllungsgehilfen dann auch letztlich einzustehen. Ja, also zum Beispiel Integritätsverlust von Daten ist etwas, das eigentlich auf den Cloud-User zurückfallen kann. Er hat dann zwar einen Regressanspruch gegen seinen Cloud-Provider und könnte sich das zurückholen, allerdings nur innerhalb der vereinbarten Haftungsgrenzen. Um es abzuschließen, Empfehlungen an potenzielle Cloud-User, sicherlich in erster Linie einmal eine rechtliche Evaluierung der AGB und SLE vorzunehmen. Diese mit den eigenen Compliance-Anforderungen zu matchen und zu schauen, ob das übereinstimmt. Auf die eigentlichen Compliance-Anforderungen haben wir hier noch nicht so stark eingehen können. Dann eine technische Evaluierung der Cloud-Modelle durchzuführen, schauen, welche Zertifizierungen sind vorhanden und dann sozusagen aus dem Pool der vorhandenen Cloud-Provider sozusagen den am geeignetsten erscheinenden Cloud-Provider in einer Prognoseentscheidung sozusagen unter Vertrag zu nehmen. Ich darf da noch auf mein als Mitverfasser verfasstes Buch Rechtsfragen des Cloud Computing verweisen, wenn Sie noch weitere Informationen dazu haben wollen. Stehe natürlich dann auch noch gerne zur Verfügung und danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Kollege Marco, zu diesem sehr interessanten Beitrag. Mir ist jetzt nur spontan beim Zuhören Ihrer Ausführungen sozusagen naheliegend das Schluss zu ziehen, als Sie die Entscheidung LG Karlsruhe zitiert haben, zur Frage der Verfügbarkeit, Einschränkung der Verfügbarkeit wird als Haftungseinschränkung und dort als versteckte Klausel ausgelegt, aufgefallen. Ein Vertrag schützt zwar niemals vor einem Rechtsstreit, er erleichtert aber die Rechtsposition doch wesentlich, wenn man eben mit entsprechender Sorgfalt sozusagen die Themen erkennt und auch richtig regelt.